Ich freue mich, dass ich wieder einmal bei euch sein darf. Mein Predigttext ist Kolosser 2, die Verse 1 bis 15. Das ist ein relativ langer Text, deshalb haben wir den jetzt vor der Predigt auch nicht gelesen. Den müssen wir auch vorher nicht lesen, weil ich die Verse einzeln betrachten werde. Nicht genau in der richtigen Reihenfolge, aber ich werde einzeln auf die Inhalte eingehen. Und das Thema ist, was bedeutet Jesus Christus für uns? Ich beginne mit einem Zitat von Max Planck, dem berühmten Physiker. Für den gläubigen Menschen steht Gott am Anfang, für den Wissenschaftler am Ende seiner Überlegungen. Für den gläubigen Menschen steht Gott am Anfang, für den Wissenschaftler am Ende seiner Überlegungen. Das ist für uns klar, selbstverständlich, können wir voll bejahen. Dennoch ist es eine Herausforderung. Ja, Jesus Christus steht am Anfang unserer Überlegungen, weil wir ihn kennen, weil wir unser Leben ihm gegeben haben. Aber steht er nur am Anfang oder steht er auch im Alltag, in unserem ganzen Leben? Wie sehr beziehen wir Jesus Christus in unsere Überlegungen ein? In den großen Dingen, in den großen Entscheidungen des Lebens, aber auch in den alltäglichen Entscheidungen. Darum geht es unter anderem hier in dieser Predigt. Ich beginne mit Kolosser 2, die Verse 1 bis 2. Ich lese nach dem Luthertext, das ist manchmal ein bisschen schwerfällig. Und ihr alle, die ihr Paulus kennt von eurer Bibellektüre, wisst, dass er die Schachtelsätze liebt, dass er viele Dinge schreibt, die man mehrmals lesen muss. In meiner theologischen Ausbildung hat mein Deutschdozent gesagt, dass wir es nicht machen sollen wie Paulus. Er hat ihn praktisch als abschreckendes Beispiel genannt, sondern wir sollen kurze, prägnante Sätze bilden. Und deshalb ist es einfach wichtig, wenn man Verse liest, die Paulus geschrieben hat, dass man was dazu sagt. In diesen beiden Versen heißt es: Ich lasse euch aber wissen, welch einen Kampf ich habe um euch und um die zu Laodicea und alle, die meine Person im Fleisch nicht gesehen haben, auf dass ihre Herzen ermahnt und zusammengefasst werden in der Liebe und zu allem Reichtum des gewissen Verständnisses zu erkennen, das Geheimnis Gottes, des Vaters und Christi. Das ist nicht so gut zu verstehen, deshalb werde ich da noch einige sagen. Aber zuvor möchte ich etwas erwähnen. Es gibt in den USA ein 1000-seitiges Standardwerk über den amerikanischen Bürgerkrieg mit dem Titel »Für die Freiheit sterben«. Es sind damals im amerikanischen Bürgerkrieg viele tausend Menschen gestorben für die Freiheit, damit das ganze Land in Freiheit leben kann. Das ist also ein Werk, das in den USA sehr bekannt ist und eines der wichtigsten Bücher überhaupt nach der Bibel. Und warum erzähle ich das? Da haben Menschen ihr Leben dafür eingesetzt, dass die lebenden Menschen in Freiheit leben können. Wir denken natürlich viel weiter darüber raus, weil wir sehen das gesamte Leben eines Menschen an. Und das gesamte Leben eines Menschen, jedes Menschen, nicht nur der christusgläubigen Menschen, sondern jedes Menschen ist ewig. Wir leben alle ewig. Und so wie diese Männer und auch Frauen sich damals eingesetzt haben und ihr Leben gelassen haben, um den Menschen hier im Diesseits zu helfen, wie viel wichtiger ist es, dass man für das ganze Leben vorsorgt. Und das hat eben Jesus Christus getan. Jesus hat dafür gesorgt, dass wir ewiges Leben bei ihm haben, durch das, was er am Kreuz getan hat. Dazu drei Überlegungen: die Kämpfe und Leiden des Gottessohns. Wir wissen das, wir kommen ja von Ostern und auch von Karfreitag natürlich, von der Passionszeit. Wir wissen, was Jesus für uns getan hat. Wir denken jedes Mal auch daran, wenn wir das Abendmahl zu uns nehmen. Es ist die Basis unseres Glaubens und unseres Lebens. Die Gefahr dabei ist, wenn man das immer wiederholt, dass es zu etwas Alltäglichem wird, dass man denn die tiefe Bedeutung vielleicht nicht mehr so präsent hat. Wir lesen ja in Epheser 2 diesen Abschnitt, die sogenannte Kenosis, das ist die Erniedrigung des Gottessohnes. Und da wird ein bisschen deutlich, schreibt ja auch der Paulus, dass Jesus in der Herrlichkeit gelebt hat, dass alles durch ihn erschaffen wurde. Das haben wir heute auch schon in einem Zitat gehört und wir lesen das auch noch detaillierter in Johannes 1. Alles wurde durch ihn erschaffen. Er hat also eine unglaubliche Machtfülle, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Und aus dieser Machtfülle heraus wird er Mensch. Das ist natürlich ein unvorstellbarer physikalischer Vorgang, aber der geistliche Vorgang, der ist ja noch ungeheuerlich, dass dieser Weltenherrscher plötzlich ein armer, schwacher Mensch wird. Das können wir uns nicht vorstellen. Und das hat Jesus getan, weil er uns liebt. Also diese unvorstellbar große Liebe, die können wir auch nicht begreifen. Das ist wie mit den Dingen, was wir vorhin gehört haben, die politischen Zusammenhänge, die wir nicht verstehen und einfach Jesus so hinlegen. Und das, was Gottes Liebe bedeutet, können wir letztendlich auch nicht verstehen. Aber wir können es für uns annehmen und können uns darüber freuen. Es gibt aber auch das Kämpfen und Leiden des Gottesboten. Hier in dem Fall ist es der Paulus. Der Paulus hat ja unglaubliche Dinge durchgemacht, wenn man das so liest, in der Apostelgeschichte, aber auch in seinen Briefen. Er wurde quasi zu Tode gesteinigt, hat eben auch nur durch ein Wunder überlebt. Und er hatte auch körperliche Gebrechen, das weiß man. Er hatte ein Augenleiden, er hatte wahrscheinlich auch ein Magenleiden. Und er lebte in Schwachheit. Das sagt er ja auch selber. Und er gibt auch zu, dass es gut ist, dass er in Schwachheit lebt. Das ist auch eine Aussage, die mich sehr beruhigt. Und er erklärt auch, warum es gut ist, dass er in Schwachheit lebt. Weil er zur Überhebung neigt. Man muss wissen, dass Paulus einer der intelligentesten Menschen seiner Zeit war und dass er ein unglaubliches Wissen gehabt hat. Und ja, das kommt natürlich auch in seinen Schriften raus, deshalb auch diese lange Schachtelsätze, wo er eben auch sehr viel reinpackt. Und dass er von Gott natürlich besonders gesegnet wurde, auch durch die ganzen Offenbarungen, die er erhalten hat. Und da ist schon die Gefahr da, dass jemand sagt, boah, ich bin schon was Besonderes, ich bin gut. Und Paulus hatte diese Gefahr, er schwebte in dieser Gefahr und deshalb hat Jesus ihn gedemütigt. Es ist ja, er redet ja von dem Engel, der ihn schlägt und von dem Stachel im Fleisch. Wie gesagt, das ist auch ein Teil des Leidens des Gottesboten, aber der andere Teil ist natürlich, kommt dann von außen, die Verfolgung, wie wir es auch heute erleben. In Idea kommt immer wieder der Verfolgte des Monats und das sind ja immer nur einzelne Personen, aber es sind ja Zehntausende, die in Gefängnissen sind wegen ihres Glaubens und das sind hauptsächlich Missionare und Pastoren, also Männer und Frauen, die Gemeinden oder Gruppen leiden. Aber auch der ganz normale Gläubige hat seine Leiden. In vielen Ländern der Welt werden die Gläubigen alle mehr oder weniger massiv verfolgt. Wir leben Gott sei Dank in Freiheit. Aber wenn wir zu Unzeit unseren Glauben bekennen, dann können wir auch schon mal Spott und Hohn ernten, weil unsere Gesellschaft hat sich von Gott losgesagt. Das kann man wirklich sagen. Gut, dann kommen wir zum Vers 5. Da heißt es, denn ob ich wohl nach dem Fleisch nicht da bin, so bin ich doch im Geist bei euch. Freue mich und sehe eure Ordnung und euren festen Glauben an Christus. Christus ist der Ursprung unseres Heils, das wissen wir. Und was ist jetzt der Unterschied zwischen dem Glauben an Jesus und dem Nachfolgen einer Religion? Ich erinnere mich an einen Straßeneinsatz, den wir vor vielen Jahren in Bayern hatten. Da haben wir da unseren Stand aufgebaut, das Material aufgestellt, haben Flyer verteilt, habe mit den Leuten geredet. Und dann kam ein Herr vorbei und hat mich so ein bisschen aggressiv angeguckt und hat gesagt, zu welcher Religion gehört ihr? Habe ich gesagt, zu keiner Religion. Ja, aber das ist doch eher eine religiöse Veranstaltung. Sagt, nö, das hat mit Religion nichts zu tun. Und dann wurde er böse, sagt, aber das ist doch, was ich höre und sehe, das ist doch Religion. Welche Religion folgen Sie nach? Da habe ich gesagt, wir folgen keiner Religion nach, sondern einer Person. Und aus diesem Ereignis ist auch das Traktat entstanden, das ich geschrieben habe. Und das ist so, ich habe ihm das erklärt. Religion ist für uns unwichtig. Religion ist eine Hülle. Man kann natürlich den Glauben in einer christlichen Religion praktizieren, klar. Aber das Entscheidende ist ja nicht die christliche Religion, sondern ist die Person, der wir nachfolgen. Darum geht es uns. Dann kommen wir zum Vers 6. Wie ihr nun angenommen habt den Herrn Jesus Christus, so wandelt in ihm. Darum geht es. Das sind diese beiden entscheidenden Punkte. Jesus Christus annehmen, das ist die entscheidende Lebenswende. Und dazu rufen wir auch auf in der Mission. Aber Paulus drückt damit aus, wenn du Jesus angenommen hast, dann beginn dein neues Leben erst richtig. Das ist nicht das Ziel. Das Ziel ist nicht, Jesus anzunehmen, sondern Jesus annehmen ist der Anfang eines neuen Lebens. Darum geht es. Und der Vers 7. Und seid gewurzelt und erbaut in ihm und fest im Glauben, wie ihr gelehrt seid, und seid in demselben reichlich dankbar. Auf Jesus sollte alles in unserem Leben aufbauen. Wir haben als Familie seit einiger Zeit sehr viele Baustellen. Und wenn ich meine Gebetszeit habe, da gibt es sehr, sehr viele Dinge, für die ich beten kann und soll und will. Und manchmal bin ich es einfach leid. Es ist ja in vielen Dingen immer dasselbe. Und vor einigen Tagen war es so, dass ich hatte einfach keine Lust mehr, jetzt da immer wieder meine Bitten vor den Herrn zu bringen. Er weiß es ja sowieso. Und dann kam mir der Gedanke, lass das doch mal auf der Seite, sondern überleg mal, wofür du danken kannst. Ja gut, habe ich mir da Gedanken drüber gemacht. Und dann sind mir so unglaublich viele Dinge eingefallen. Ganz alltägliche Sachen wie Dach über dem Kopf, eine warme Wohnung, was anzuziehen, genügend Essen, eine Arbeit. Es ging immer weiter. Und das hat meine innere Einstellung, zumindest für den Tag, auch auf den Kopf gestellt. Dieses, Jesus hilf, Jesus hilf. Da war plötzlich, ja, Jesus, danke, danke. Und dann steigt auch das Vertrauen wieder. Und darum geht es ja auch letztendlich. Jesus will, dass unser Vertrauen in ihn immer stärker wird. Ist euch schon mal aufgefallen, dass alle Feste der Christen, aber auch der Juden, Erinnerungsfeste sind? Das Abendmahl bildet eine kleine Ausnahme. Das ist zwar einerseits ein Erinnerungsfest, ich nenne es mal Fest, aber auch eine Vorschau, dass wir das eines Tages mit dem Herrn zusammenhalten. Aber alle Feste, die wir feiern, sind Erinnerungsfeste. Und das hat Gott bewusst so eingerichtet, dass wir uns daran erinnern, was er Gutes für uns getan hat. Und dass wir ihm dankbar sind. Und deshalb sollen wir diese Feste auch feiern. Das stärkt unser Vertrauen. Dann kommen wir, geht es weiter zum Vers 4. Also ihr seht, ich mache das nicht genau chronologisch. Da schreibt der Paulus, ich sage aber davon, auf dass euch niemand betrüge mit, und Luther übersetzt hier, mit vernünftigen Reden. Also besser wäre zu übersetzen mit Überredung. Dass euch niemand betrüge mit Überredung. Es gab damals schon zu Paulus Zeiten jede Menge Irrlehren. Es ist ja so, dass wenn jemand sich mit der Theologie beschäftigt, auch mit der Bibel beschäftigt, kann er das ja tun, ohne Gott persönlich zu kennen, ohne ein wiedergeborener Christ zu sein, das wissen wir ja. Und dadurch entstehen dann diese Irrlehren, weil diese selbsternannten Theologen die entscheidenden Säulen unseres Glaubens nicht verstehen. Die Jungfrauengeburt, der Kreuzestod Jesu, die Auferstehung, das sind alles Dinge, die sie nicht verstehen, das sind Mythen für sie. Aber sie müssen ja dennoch eine theologische Lehre haben und entwickeln dann Lehren, die letztendlich mit den mit der Basis unseres Glaubens nichts mehr zu tun hat. Wir haben ja viele Jahre in Südamerika gelebt, die meiste Zeit in Santiago, in der Hauptstadt von Chile. Und wenn ich von unserem Haus, wo wir gewohnt haben, zum Bibelinstitut, wo ich unterrichtet habe, gefahren bin, musste ich auf eine der 8 Hauptachsen der Stadt. Das ist eine 6-Millionen-Stadt, da gibt es 8 große Straßen. Man kann sich praktisch nicht verirren, wenn man irgendwann wieder auf eine von diesen 8 Straßen kommt. Und das ist die Avenida Cresia, nennt die sich. Die ist sehr breit, die hat 4 normale Spuren und hat dann noch nebendran, das ist ein Grünstreifen, und dann nebendran hat es noch Spuren für den ganzen Lieferverkehr, dass der die Hauptstraße nicht blockiert. Also die Straße ist vielleicht 30 Meter breit, mit allem drum und dran. An dieser Straße, so auf halbem Weg, steht eine große Kirche. Es ist eine Pfingstkirche, ein wunderschönes Gebäude. Das sind die Tore sind immer auf und da hört man schöne Musik und da wird gesungen, also sehr einladend. Und oben an dem Gebäude ist ein Transparent angebracht, das geht über die ganze Straße. Ein riesiges Transparent, das kann man aus 1 Kilometer Entfernung lesen. Und da steht drauf, Jesus Christus löst alle deine Probleme. Das ist eine Irrlehre. Jesus löst nicht alle meine Probleme. Er gebraucht sie vielleicht für mich oder er macht was draus. Er hat sie in der Hand, aber er löst sie nicht. Und das ist die große Irrlehre und deshalb ist die Kirche auch so voll und wächst, weil die Menschen gehen dorthin, weil man ihnen dort von der Kanzel sagt, wenn du in diese Kirche eintrittst, dann wirst du reich, dann wirst du gesund. Und da steht dann die Kirche im Vordergrund und nicht die Person Jesu Christi. Also das klingt alles sehr fromm und die singen zum Teil auch Lieder wie wir, aber es ist eine Irrlehre. Und da müssen wir uns in Acht nehmen, dass wir keinen Irrlehren verfallen, auch wenn sie noch so attraktiv und großartig klingen. Vers 8, seht zu, dass euch niemand beraube durch die Philosophie und lose Verführung nach der Menschenlehre und nach der Weltsatzungen und nicht nach Christus. Es gibt 3 Arten von Menschenlehre. Das eine ist, die bekannteste ist die Philosophie. Das ist eine Menschenlehre. Die Philosophie beschäftigt sich ja auch mit dem Sinn des Lebens und macht da viele Angebote, aber hat letztendlich keine befriedigende Antwort. Dann eine andere Lehre sind die Religionen überhaupt. Egal welche Religion, was ist das Entscheidende, was die Religion von unserem Glauben unterscheidet? In einer Religion ist das Handeln des Menschen entscheidend. Das Handeln des Menschen. Das heißt, wenn du alles richtig machst, dann hast du eine Chance, gerettet zu werden. Ob du es dann bist, weißt du nie in der Religion. Während bei uns ist nicht das Handeln des Menschen entscheidend, sondern das Handeln Gottes. Das ist der große Unterschied. Und deshalb, mir bricht das fast das Herz, wenn ich sehe, wie zum Beispiel in Tibet oder Nepal, die immer diese Gebetsmühlen drehen müssen. Jedes Mal, wenn die sich einmal dreht, ist das ein Gebet. Und je mehr Gebete du, das sind ja keine gesprochenen Gebete, sondern die stehen halt da drauf auf der Trommel. Und je öfters du die Trommel drehst, desto größer ist die Chance, dass du vielleicht mal gerettet bist. Aber das ist eben auch eine Irrlehre und es ist auch eine Menschenlehre. Und was natürlich ganz aktuell ist in unseren Kreisen, das ist die Mehrheitsmeinung. Wahrheit wird demokratisch ermittelt. Da macht man Umfragen und wenn die Mehrheit sich so ausdrückt, dann ist das richtig so. Und wie kommt eine Mehrheitsmeinung zustande? Durch die Bürger. Woher beziehen die Bürger ihre Meinung? Durch die Medien hauptsächlich. Und die Medien, das wissen wir alle, sind nicht immer unbedingt objektiv. Also, eine Mehrheitsmeinung kann man vielleicht als demokratische Entscheidung durchsetzen, aber sie entspricht nicht unbedingt der Wahrheit. Warum? Wahrheit ist absolut. Das darf man gar nicht laut sagen, weil wer behauptet, er hat die Wahrheit, der ist ja schon sehr verdächtig. Aber Wahrheit ist absolut und Wir erleben es ja in unseren Zeiten, dass, ich glaube, in der europäischen Verfassung hat man Gott schon abgeschafft. Bei uns gibt es auch starke Bestrebungen, in unserer deutschen Verfassung Gott abzuschaffen, ist Gott sei Dank noch nicht so weit. Aber wenn man Gott in der Verfassung abschafft, heißt es ja nicht, dass es ihn nicht mehr gibt. Und dann lesen wir ja im Psalm 14, Vers 1, die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Das sind die Toren. Von denen gibt es dann leider genug. Dann kommen wir zum Vers 3. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Das ist ein wunderbarer Vers. Das ist mein Konfirmationsspruch, das ist mein Hochzeitsspruch. Und das ist wirklich, ich kann fast sagen, mein Lieblingsvers in der Bibel. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Das heißt, ohne Christus ist es unmöglich, wahre Weisheit zu haben. Jesus ist ja selber auch die Weisheit. Und jedes Denken, das Gott und Jesus Christus nicht mit einbezieht, landet irgendwann in der Sackgasse. Das sehen wir ja auch in der Wissenschaft. Die Wissenschaft, zumindest die Naturwissenschaft, arbeitet sehr oft völlig unwissenschaftlich. Was ist wissenschaftliches Arbeiten? Wissenschaftliches Arbeiten muss immer ergebnisoffen sein. Das ist das Grundprinzip. Wenn ich etwas erforsche, muss ich offen dafür sein, was dabei rauskommt. Ist aber die Wissenschaft sehr oft nicht, weil sie von vornherein sagt, es gibt keinen Gott. Dadurch entstand eben auch die Evolutionslehre, dass man sagt, es gibt keinen Gott und wir werden alles daran setzen, zu beweisen, dass es keinen Gott gibt. Können sie natürlich nicht beweisen, ist ja klar. Aber da ist die Wissenschaft nicht offen, weil sie ja das Ergebnis schon vorwegnimmt. Sie forscht nur, um ihr falsches Ergebnis zu beweisen. Christus ist der einzige Weg zum Vater. Johannes 14, Vers 6, das ist eine sehr harte Wahrheit, die wir den Menschen sagen müssen. Ich habe eine Verwandte, eine ganz liebe Frau, das ist ja, eine Schwägerin sogar von mir. Meine Frau hat so viele Geschwister, dass ich dann immer gucken muss, wie viel das zusammenhängt. Und also die ist auch sehr christlich aufgewachsen und ich habe auch immer gedacht, die ist gläubig. Und dann hat eines deren Kinder geheiratet, gab eine große Hochzeit und dann hat sie mich auf die Seite genommen und hat gesagt, Johannes, es gibt doch so viele Wege zu Gott. Sie wollte von mir Bestätigung haben, dass es viele Wege zu Gott gibt. Und dann habe ich ihr klipp und klar gesagt, nein, es gibt nur einen Weg, Jesus Christus. Ja, da kann man doch nicht so hart sein. Und die Buddhisten, wie die sich anstrengen, auch die Moslems und die Hindus und so weiter, die meinen es doch alle ernst. Und die beten und fasten und bringen Opfer. Das ist alles nutzlos, habe ich ihr gesagt. Das hat sie schockiert. Und dann hat sie das Gespräch also es ging länger jetzt, als wie ich das jetzt sage, hat sie es abgebrochen und hat gesagt, da müssen wir unbedingt nochmal drüber reden. Ich hoffe, dass es sie zum Nachdenken bringt. Also, es gibt wirklich nur diesen einen Weg zum Vater. Und Jesus ist auch der Einzige, der uns den Vater zeigt. Also, niemand anders sonst, kein Religionsstifter kann uns Gott, wenn man jetzt Gott den Vater nimmt, erklären oder zeigen oder offenbaren. Sondern das ist allein Jesus vorbehalten. Gut. Verse 11 bis 14, das ist jetzt ein bisschen längerer Text. Gut, ich lese ihn uns trotzdem. In welchen ihr auch beschnitten seid mit der Beschneidung ohne Hände durch Ablegung des sündlichen Leibes im Fleisch, also hier geht es um eine geistliche Beschneidung, nämlich mit der Beschneidung Christi, indem ihr mit ihm begraben seid durch die Taufe, in welchem ihr auch auferstanden seid durch den Glauben, den Gott wirkt, welcher ihn, Christus, auferweckt hat von den Toten. Und er hat auch euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr in den Sünden tot wart und in einem unbeschnittenen Fleisch und hat uns vergeben alle Sünden und ausgetilgt die Handschrift, die gegen uns war, welche durch Satzungen entstand und gegen uns war und hat sie aus unserer Mitte genommen und an das Kreuz geheftet. Hier wird ganz klar in den Versen, dass es keine Zeremonien gibt, die uns das Heil vermitteln. Hier wird auch die Taufe angesprochen. Die Taufe, das war ja über Jahrhunderte auch die Lehre der Kirche, die Taufwiedergeburtslehre. Wenn du getauft bist, dann bist du gerettet. Und das ist völlig unbiblisch. Die Taufe ist ein Zeichen für die sichtbare und unsichtbare Welt, dass ich zu Jesus gehöre. Also muss ich zuerst zu Jesus gehören und dann kann ich durch die Taufe diese Zugehörigkeit bezeugen. Und diese Anklageschrift ist an das Kreuz geheftet. Es gibt eine Anklageschrift für jeden von uns und jede dieser Anklageschriften ist sehr lang. Und die ist einfach da. Wenn Jesus nicht am Kreuz gestorben wäre, dann wären auch wir eines Tages vor dem letzten großen Gericht und da würde dann die Anklageschrift vorgelesen werden und wir würden dementsprechend verurteilt werden. Aber diese Anklageschrift, die wird jetzt nicht im Gericht veröffentlicht, sondern sie ist ans Kreuz geheftet. Die Schuld ist bezahlt. Jesus hat unsere Schuld auf sich genommen und ist dafür gestorben. Das war in dem Augenblick, wo er sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil Gott, der Vater, kann keine Gemeinschaft mit der Sünde haben und deshalb musste er sogar am Kreuz seinen eigenen Sohn für kurze Zeit verlassen. Und dafür ist Jesus gestorben. Wir selber können nicht für unsere Sünde büßen, denn wir haben ja den Tod verdient. Das wäre ja nur das ganz normale Opfer dafür, also die Strafe dafür für unsere Sünde. Nur jemand, der selber ohne Sünde ist, kann diese Schuld auf sich nehmen. Und das war Jesus Christus. Vers 15. Und Christus hat die Fürstentümer und Gewaltigen entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt und seinen Triumph aus ihnen gemacht für sich selbst. Wie Jesus am Kreuz rief, es ist vollbracht, da war der Satan besiegt. Da war ihm die Macht genommen. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, aber warum passieren immer noch so viele schlimme Dinge in der Welt? Es ist so, dass die Macht Satans ist gebrochen, das ist richtig, aber er ist immer noch der Fürst dieser Welt. Das heißt, wir, die wir Jesus Christus gehören, stehen nicht mehr unter der Macht des Satans, aber die Welt, die Jesus nicht gehört, steht unter der Macht des Satans. Gut, was sagen wir zum Schluss zu dem Ausspruch von Max Planck? Für den gläubigen Menschen steht Gott am Anfang, für den Wissenschaftler am Ende seiner Überlegungen. Das ist richtig, haben wir festgestellt, das können wir bejahen. Aber für uns ist entscheidend, dass Jesus eben nicht nur am Anfang steht, sondern dass er jeden Tag uns nicht nur begleitet oder gar das, was wir tun, segnen darf, sondern dass er unser Leben bestimmt. Das ist entscheidend. Also ich höre manchmal in Gebeten, dass jemand sagt, ach Herr, segne mich, wenn ich das und das mache. Dann habe ich ein bisschen Bauchschmerzen dabei. Ich sollte vielleicht zuerst fragen, soll ich das machen? Soll ich das so und so machen? Wie siehst du das, Herr? Wir haben versucht, meine Frau und ich, immer den Weg der offenen Türen zu gehen. Also wenn größere Entscheidungen anstanden, dass wir dann gebetet haben und haben gesagt, Herr, wir haben den Eindruck, wir sollen das so und so machen, aber wenn es nicht dein Wille ist, dann mach bitte die Türe zu und zeig uns deutlich, dass es nicht funktioniert. Und wir haben das auch ein paar Mal erlebt, dass Türen zugingen, aber wir haben Gott sei Dank auch erlebt, dass Türen aufgingen oder aufblieben. Paulus konnte sagen, Christus ist mein Leben und bei Christus sein, das ist mein Ziel. Philipper 1, lesen wir das sinngemäß. Christus ist mein Leben. Können wir das auch sagen? Ist Christus mein Leben oder darf er mich nur begleiten? Und Christus ist mein Ziel. Ich denke, da können wir alle dazu Ja sagen, denn wir wollen ja am Ziel sein. Und das ist auch mein Wunsch jetzt für meine Mutter, die inzwischen vielleicht schon heimgegangen ist, ich weiß es nicht, aber die auf jeden Fall in den nächsten Stunden heimgehen wird, dass sie dann endlich am Ziel ist. Sie hatte vor 3 Jahren einen Schlaganfall, konnte seitdem nicht mehr reden und das war natürlich eine Riesenqual. Ich hatte zwar verstanden, aber sie hat immer versucht zu antworten, zu reden. Und so, da hat sie wirklich gelitten. Aber wenn sie jetzt beim Herrn ist, da kann sie wieder reden und erzählen. Und deshalb ist jetzt, wenn sie heimgeht, ist das eine Erlösung. Deshalb bin ich jetzt auch nicht in Trauer, sondern bin überzeugt, dass es für sie das Allerbeste ist. Und das gilt für uns alle, dass Jesus Christus unser Ziel ist. Dass wir, jeder von uns kann ja in jedem Augenblick diese irdische Welt verlassen. Das haben wir ja nicht in der Hand. Und dass wir dann einfach wissen, wo wir hinkommen. Und da können wir uns auch selber prüfen. Bin ich da ganz gewiss, dass ich bei Jesus bin? Und wer diese Gewissheit noch nicht hat, der kann sie bekommen. Er muss einfach nur Jesus darum bitten, dass er in sein Leben eintritt. Dass er die Herrschaft über sein Leben übernimmt und ihm auch alle seine Sünden vergibt. Er hat ja am Kreuz dafür gelitten. Ich bete mit uns. Danke, Herr Jesus, dass du die Herrlichkeit beim Vater verlassen hast, dass du deine unglaubliche Machtfülle abgegeben hast für die Zeit, in der du auf der Erde warst. Du hast dort auch viele Wunder getan, ganz klar. Aber du hast dich ganz, ganz klein gemacht für uns. Du wurdest ein Mensch, der genauso Schmerzen und Hunger und Durst gelitten hat, wie jeder andere Mensch auch. Und das hast du getan aus reiner Liebe zu uns. Das können wir nicht begreifen, aber wir können es dankbar annehmen. Und das will ich auch tun. Und bitte dich für mich und für meine Geschwister hier, dass wir jeden Tag, jeden Augenblick daran denken, was du für uns getan hast und dass deine Liebe so unendlich groß ist, dass du auch willst, dass unser Leben gelingt und dass es uns gut geht, vielleicht nicht in allen Bereichen, aber in der Gewissheit, dass du da bist. Unser Vertrauen wächst von Tag zu Tag. Danke, Herr, dass du das in uns wirkst. Amen.